Am Anfang des Neuen Testamentes werden wir ja erst mit Jesu Geburt, mit ein paar Geschichten, 12-Jähriger war, konfrontiert und dann hören wir eine lange Zeit gar nichts mehr. Er ist trotzdem in dieser Welt und dann taucht jemand auf und er macht etwas. Steht drin, er bereitet den Weg für unseren Herrn vor. Also er sensibilisiert die Leute schon mal darauf, dass etwas Besonderes passiert, dass das eigentlich schon im Gange ist, aber noch nicht offenbar ist für die Menschen. Jesus war schon in der Welt, einige hatten ihn auch schon erkannt, aber offenbar war er noch nicht. Dann kommt dieser Johannes und geht nicht an den Tempel, nicht in die großen Städte, geht in die Wüste und predigt. Was er predigt? Gut Buße, genau, das ist seine Botschaft. Wie er das jetzt ausformuliert hat, weiß ich nicht, steht auch gar nicht mal so genau drin. Auf jeden Fall tut Buße. Bevor Jesus kommen konnte, erst nachdem das passiert ist, was Johannes gepredigt hat und die Leute gemacht haben, die sind hingegangen, die sind in die Wüste gegangen, um Johannes zu hören, um Buße zu tun, um sich taufen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob diese Zeit irgendwie parallel zu unserer Zeit heute ist, aber Jesus kommt ja auch wieder. Und bevor Jesus wiederkommt, sollten wir natürlich bereit sein für sein Wiederkommen. Ich weiß, sein Wiederkommen sieht diesmal ein bisschen anders aus. Diesmal kommt er nicht direkt in diese Welt, uns etwas zu verkündigen, sondern um uns aus dieser Welt herauszunehmen. Aber diese Botschaft tut Buße, glaube ich, gerade mal sehr wichtig. Vielleicht ist es auch gerade eine Botschaft, die du brauchst. Auf jeden Fall, die diese Welt gerade braucht, die diese Menschen gerade brauchen, die sich irgendwie verrannt haben. Aber es waren doch immer Menschen irgendwie auch in der Erwartung, der Messias, dass der Heiland, dass der Retter kommt. Da wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Einsteigen da, wo wir irgendwo im Johannes 1, Vers 35, mal so zu schauen, was passierte denn nachher, als die Menschen so schrittweise hingeführt worden sind und als Jesus wirklich, wirklich dann kommen ist. Schlag es mit mir zusammen auf. Ich lese das einfach mal mit euch durch. Johannes 1, Abvers 35. Da steht es, hier fängt es halt so an, am folgenden Tag, also diesen ersten Tag, überspringen wir jetzt einfach mal das, was ich gerade gesagt habe, mit der Predigt des Johannes. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte und vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Zweiter Teil seiner Buße und siehe, das Lamm Gottes. Interessant, ne? Wenn ihr so auf die Prediger auch immer so guckt, ich denke jetzt halt gerade so an ein paar Leute in YouTube und Bibel-TV, nichts gegen diese Kanäle, nichts gegen diesen Sender, aber dass da jemand so direkt von sich wegweist und zu ihm hinweist, hat man nicht so häufig. Hat natürlich da eine große Show, hat eine tolle Verkündigung, man hat ein gutes Rahmenprogramm, aber dieses gerade das von sich wegweisen, guckt nicht auf mich, Johannes, guckt auf ihn, Jesus, hat man da nicht. Natürlich sagen die meistens auch das Richtige, aber ist doch sehr wichtig, welcher Prediger da gerade dies Wort austeilt. Dieser Johannes macht es ganz anders. Der sagt, guckt nicht auf mich. Ich habe eine Botschaft. Diese Botschaft heißt, und schaut auf das Lamm, schaut auf Gottes Lamm, schaut auf diesen Jesus, schaut nicht auf mich. Ich bin nur, Mittel zum Zweck, also ich bin nur der Vermittler. Ich bin nur der Wegweiser. Deswegen könnte ich auch sagen, der Wegweiser. Schaut weg von mir, hört man ja genauso, schaut weg von mir, schaut hin auf ihn. In der heutigen Zeit wichtig. Das ist total wichtig, dass du Orientierung hast, dass du dich nicht sonntags morgens da hinsetzt und um so und so viel Uhr kommt der Prediger und der gibt mir die Entweisung für die nächste Woche. Es ist schön, ich freue mich. Ich habe heute Morgen auch nochmal auf Bibel TV von gestern geklickt, was da so kam. Aber schaut weg von mir, schaut hin auf ihn und Orientierung brauchen wir. Und Orientierung suchen wir. Und Orientierung böse das ist, wird dir nicht Prediger XY, Missionsgesellschaft YZ oder was auch immer geben, sondern wirkliche Orientierung, wirkliche Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das kriegst du bei Jesus. Und das kriegst du nur bei Jesus. Und da finde ich es so toll, dass der Johannes sagt, ich bin gar nicht so wichtig. Ich bin überhaupt nicht wichtig. Schaut auf Gottes Lamm. Schaut auf den, den Gott für euch offenbaren will. Schaut dahin, den könnt ihr euch angucken. Das ist eine Predigt. Das ist nicht so, Jesus ist so, erklärt das nicht. Guckt hin. Schaut, Jesus ist da. Schaut, Jesus ist offenbar. Schaut, Jesus ist in eurer Mitte. Da brauchst du nicht viele Worte zu machen. Da kannst du einfach auf Jesus verweisen. Da kannst du sagen, wenn dich einer fragt, wie ist das denn denn so? Kannst du natürlich dein Zeugnis geben. Da sollst du natürlich dein Zeugnis geben. Aber im Endeffekt kannst du sagen, selbst. Was, das ist überzeugender, als wenn du und ich mit den tollsten Worten argumentieren. Schau doch selbst, guck doch selber nach. Fragst du jemanden, wie war es denn im letzten Urlaub, der noch Urlaub macht? Wie war es denn im letzten Urlaub vor x Jahren? Wie war es denn da in der Stadt oder in Land? Wie war es in Mallorca? Erzählt er oder sagt, weißt du was, da musst du unbedingt selber hinfahren. Wieder kommst, ich glaube, es war schöner und besser als die tollste Erzählung von X. Das Buffet, was er dir erzählt, das musst du schmecken, das kann er dir nicht rüber. Ihr versteht, was ich meine. Schau selber. Ist gut, ne? Ist gut, wenn du jemanden hast, der von sich wegweist, zu ihm hinweist. Und da kriegst du wirkliche Orientierung. Ich meine, es gibt so, ich mache das jetzt mal im Vergleich, es gibt so Ärzte, die wollen alles selber therapieren. Ich weiß nicht, ob ihr das zweifelhafte Vergnügen gehabt seid, einmal einen Arzt zu kommen, der nicht weiter wusste und dann das und das und das an euch ausprobiert hat. Keine gute Idee. Die besten Ärzte sind natürlich die, die es selber können, aber die wirklich guten Ärzte, die sagen auch irgendwann, du, ich weiß nicht weiter, ich überweise dich zum Facharzt. Könnte eine gute Möglichkeit sein. Und es ist eine gute Möglichkeit, es ist die Möglichkeit, wenn Johannes sagt, ich kann dir jetzt eine gewisse Sache erklären und das mit Buße, das kriegen wir. Aber schau auf Jesus, geh zu Jesus, überzeug dich selber. Er ist Gottes Lamm, er ist das Opferlamm. Er ist der, auf den wir Juden schon gewartet haben. Schau dir das an, geh dahin. Da bist du herzlich willkommen. Ich habe mir hier so aufgeschrieben für mich, damit ich den Satz nicht vergesse. Gott ehren ist wichtiger als Menschen die Ehre geben. Was bringt es dann nachher, wenn du Prediger XY huldigst und wenn er danach eine tolle, Anführungsstrichen, Show, also eine gute Predigt dahinlegt, wobei Show und Predigt natürlich nicht dasselbe ist, aber wenn er eine gute Rede hält und du nachher ergriffen bist, zu Jesus kommst, mit deiner Ergriffenheit, mit deiner Sünde, das ist ja seine Predigt. Wenn du nachher zu Prediger XY sagst, nachher, tolle Sache, was du uns erklärt hast. Prediger fühlt sich geschmeichelt, echt. Prediger müsste dann eigentlich sagen, und jetzt? Das war toll, was du gesagt hast. Und jetzt? Du musst damit zu Jesus gehen. Du musst mit dem, was du erkannt hast, mit dem Tu Buße, musst du nicht zu mir, Johannes, gehen, sondern musst du zu diesem Jesus gehen, zum Lamm Gottes. Wichtig. Er hat Jesus zurück in den Mittelpunkt gestellt. Die sind nämlich alle zu ihm in die Wüste gekommen. Ich weiß nicht, was sie da erwartet haben von Johannes. Er hat ihn in den Mittelpunkt gestellt. Und das muss ich, das müssen wir jeden Tag auch tun. Was ist gerade wichtig? Ist gerade wichtig, dass die Wohnung geputzt wird? Ist gerade wichtig, danach, dass ich XY? Ist gerade wichtig, dass Jesus in meinem Leben im Mittelpunkt steht? Und wenn du das nicht hast, dann siehe, schau auf das Lamm Gottes. Schau dahin und du wirst staunen, was du da so zu sehen bekommst. Lesen wir einfach mal weiter, Vers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Ja, wo wohnst du? Wo hältst du dich auf? Sie wollten jetzt nicht wissen, Straße. Wir wollen dir mal ein bisschen Informationsmaterial schicken oder wir wollen mal gucken, wie dein Haus ansieht. Wo hältst du dich auf? Wie wohnst du? Wie lebst du? Wie ist das eigentlich mit dir zu leben? Oder mit anderen Worten, nicht so direkt gesagt, können wir uns mal treffen? Können wir uns mal unterhalten? Wir würden gerne mal mit dir reden. Wir würden gerne mal Zeit mit dir verbringen. Wir würden einfach ganz gerne mal jetzt ab von diesem ganzen Trubel, und Johannes hat ja gesagt, nicht auf mich gucken, sondern Team. Wir würden gerne mal mit dir Zeit verbringen. Hier das Buch Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. So mal Ehevorbereitung oder irgendwas gab. Vielleicht steht sogar hinten sogar im Schrank drin. Fünf Sprachen der Liebe, Gary Chapman, der Klassiker christlicher Ehe, Seelsorgeliteratur. Und da erklärt der Gary Chapman, es gibt im Endeffekt fünf Sprachen der Liebe. Also jeder von uns tickt irgendwie ein bisschen anders. Und der eine freut sich, wenn er von seinem Partner Geschenke kriegt, der andere freut sich über nette Worte, der freut sich über Zärtlichkeit, der freut sich über Hilfeleistung. Erklärt einfach so diese fünf Sprachen der Liebe. Ich habe mir gedacht, welche Sprache spricht wohl Jesus? Das ist eine blöde Frage, vielleicht kann man das auch gar nicht so beantworten, aber in diesem Punkt hier weiß ich, welche Liebessprache Jesus spricht. Zeit. Er will Zeit mit diesen Menschen verbringen. Kannst du für dich jetzt mal überlegen, ob es für dich wichtig ist, mit deinem Partner Zeit zu verbringen oder ob du lieber Geschenke oder sonst, musst du auch das Buch lesen, aber für Jesus ist es wichtig, möchte mit diesen Menschen Zeit verbringen. Kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt zu mir, wir haben alle Zeit der Welt, der ganze Abend, Ende offen. Ich muss morgens nirgendwo hin, ich muss nicht arbeiten, kommt vorbei. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, ihr müsst nichts mitbringen. Kommt und seht. Schön, ne? Ist schön, wenn du mit Gott Zeit verbringen darfst, wenn du herzlich eingeladen bist. Natürlich auch schön, wenn du Interesse hast. Wenn es dich wirklich interessiert, nicht ich brauche, bitte hilf mir, sondern wenn du einfach nur mit Gott Zeit verbringen darfst, er dich einlädt, mit ihm Zeit zu verbringen, Vorrecht. Du musst nichts leisten, du musst nichts mitbringen, du musst keine Vorbedingungen erfüllen. Komm einfach. Mein Sätzchen, was ich mir dann noch zum Mitgeben aufgeschrieben habe, ist, Gemeinschaft mit Jesus ist wichtiger als Dienst für das Werk Gottes. Und da habe ich mir bei gedacht, wir machen so viele Sachen, für Gott. Wir machen dieses und jenes und es ist alles schön. Wände werden demnächst gestrichen. Es wird alles gemacht fürs Werk Gottes. Wir setzen uns ein, verbringen viele Stunden für das Werk Gottes. Aber wie viel Zeit verbringen wir, du, ich, effektiv nur mit ihm alleine? Und hören einfach mal zu, was er uns zu sagen hat. Und sind nicht aktiv, sondern kommen mal zur Ruhe, hören Gott, Jesus Christus, dir, mir, zu sagen hat. Und freuen uns einfach darauf, mal einen ganzen Abend, wie die beiden Jünger, wir waren ja noch keine Jünger, doch waren die Jünger des Johannes, aber waren auch keine Jünger Jesu, was die beiden hier jetzt mit Jesus erleben. Ergebnis offen. Gönn dir doch mal einen Abend Zeit mit deinem Herrn. Wie geht's weiter? Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Wir haben den gefunden. Zu Deutsch, wahrscheinlich gesucht. Die waren in einer Erwartung. Gehört habt, nächstes Jahr in Jerusalem, wenn die Juden sich treffen und danach ihre Feiern machen und diese Feier endet dann immer mit den Worten nächstes Jahr in Jerusalem, wenn er nicht wiedergekommen ist. Die Juden waren ja noch heute auf die Erscheinung des Messias. Die glauben ja nicht, dass Jesus der Messias ist, aber sie sind in der Erwartung. Kommen zumindest, auch heute noch. Und hier heißt es, er kommt. Nein, er ist schon da. Wir haben ihn gefunden, den Messias. Wir haben ihn gefunden. Wow, wir haben den gefunden, der ist mitten unter uns. Sehen. Begegnen. Der kommt nicht mal irgendwann, der ist nicht in einem fernen Himmel, sondern wir haben den hier und jetzt gefunden. Den von Gott Auserwählten, den von Gott Verheißenen. Und es war für sie eine frohe Botschaft, weil die haben gesucht. Wenn du irgendetwas findest und hast es nicht gesucht, freust du dich natürlich auch. Wenn du irgendwann mal deine Schubladen durchguckst und findest irgendwas wieder, was du vor Jahren mal gar nicht mal wusstest, dass du es hast, freust du dich auch. Aber wenn du etwas wirklich suchst, beispielsweise deinen Schlüssel, und du hast ihn verloren und findest den nicht und brauchst den, endlich hast du ihn. Stell dir vor, du bist als Jude wirklich in der Erwartung, der Messias kommt. Gott hat ihn versprochen und ich kann nicht ohne ihn leben und ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Heiland, ich brauche die Wahrheit, ich brauche das. Dann findest du das. Du findest es wirklich. Gott ist dir versprochen und weil es jetzt so nah ist, kannst du einfach hingehen. Du kannst es einfach, immer den Spruch, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt von dir. Es ist keine große Leistung, das zu erreichen, das zu kommen, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. So einfach. Und es ist so wunderbar, dass Gott das schenkt, dass Gott diesen Menschen hier begegnet und dass er die will, dass er diese Menschen will und die haben auch ein Interesse daran, dass die anderen das erfahren. Das wollen die nicht nur für sich behalten, das muss raus, das muss zu dem Nächsten, das muss zu dem Freund, dem Bruder, dem Nächsten hingebracht werden. Alles andere jetzt nicht mehr wichtig. Da ist jetzt nicht wichtig, dass das Feld bestellt wird, dass das Auto in die Inspektion kommt und da ist nichts anderes mehr wichtig, als dass diese Botschaft, wir haben den gefunden. Andreas muss das sofort dem Simon Petrus erzählen, seinem Bruder erzählen. Das musst du wissen. Das ist absolut notwendig. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass ich das auch mal gemacht habe, über diese Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom liebenden Vater und diese Sachen, wo etwas verloren wurde und wie groß die Freude dann war und hier auch ist, finden, das wieder zu finden, das zu haben, das festhalten zu können. Und dieser Jesus kennt dich. Dieser Jesus kennt diese Menschen, der spricht ihn an, weiß, wem er es zu tun hat. Es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, ob Luther den geprägt hat oder irgendwo, da heißt es, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über, redet man heute. Aber das will einfach sagen, wovon das Herz voll ist, was mich bewegt, davon muss ich reden. Wenn man auf die Arbeit geht, in die Schule oder sonst irgendwo geht, und dann reden eure Kameraden, Kollegen oder sonst der irgendwie über das, nicht? Fußball, ist gerade noch Fußball, oder irgendwas, das wird dann nachher, das muss raus. Das haben sie am Wochenende erlebt. Das müssen sie euch unbedingt mitteilen. Und das Herz voll ist, das ist super. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist klar, wovon ist dein Herz voll, wovon ist dein Mund über, weiß ich nicht. Aber das sollte die logische Konsequenz sein. Für den Andreas ging das hier nicht anders. Der musste dem Bruder, seinem Bruder, das erzählen. Geheim halten. Und er hat ihn gesucht. Der musste auch unbedingt jetzt direkt zu ihm hinkommen. Er musste ihm das erzählen. Nicht Zeit bis morgen, wer weiß, wo Jesus morgen ist. Also hier im räumlichen Sinne. Das musst du jetzt wissen, das musst du jetzt auch wissen. Ich kann es nicht für mich behalten. Und was machen wir? Ach ja, gut. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Gehst du nicht immer am Sonntag in Gottesdienst? Ja. Und was ist denn da so? Ach. Oder erzählst du es? Nicht, weil der Gottesdienst so schön ist, weil die Räume so toll, weil meine Möglichkeit ist, dann nachher sich... Nein, weil Jesus hier ist, weil Jesus dir begegnet ist, weil du den Menschen auch mit Jesus erreichen möchtest, weil dieser Mensch auch Jesus braucht. Er braucht ihn wirklich. Johannes ist ja mit der Botschaft gekommen, tu Buße, denn der Retter, ein gottgesandter Retter ist da. Du weißt selber, wenn du nicht Rettung brauchst, brauchst du auch keinen Retter. Also, wenn du nicht glaubst, dass du... Wenn du meinst, mit mir ist alles in Ordnung, es läuft schon irgendwie, wir kommen da schon irgendwie klar, dann ist diese Botschaft keine frohe Botschaft, weil sie interessiert dich nicht. Was brauchst du einen Retter, wenn alles läuft? Aber wenn du weißt, du brauchst ihn, ist das nicht nur eine frohe Botschaft, dann ist das die frohe Botschaft. Und wenn du weißt, mein Nachbar braucht ihn auch, mein Kollege braucht ihn auch, ist das die Botschaft, die er braucht. Kann man mal ein bisschen... Ja, was braucht er denn jetzt so? Vielleicht mal Urlaub, vielleicht mal ein bisschen Hilfe mit den Kindern, vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall braucht er sie, diesen Retter, diesen Heiland. Dich und dein Leben hier für die Zukunft. Ich habe mir lange Zeit mit dem Spruch schwer getan, geteiltes Leid ist halbes Leid. Doppelte, geteilte Freude ist doppelte Freude. Der Spruch ist noch nicht so ganz richtig, aber in dem Falle passt er. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Kauf dir einen Kuchen, back einen Kuchen, 24 Stücke, kannst du alle alleine essen. Dicken Bauch, kannst du auf eine Woche verteilen, auch kein schlechter Gedanke. Aber teile ihn mit 5 Leuten, super. Habt ihr alle Spaß dran? Du nicht ärmer dadurch, dass du deinen Kuchen geteilt hast. Hast du Freude mit 4, 5 Leuten? Geteilte Freude, doppelte Freude. Und die Freude, die konnte der Andreas nicht für sich behalten. Musste er, ich weiß nicht mit wem, aber auf jeden Fall mit seinem leiblichen Bruder Petrus teilen, Simon Petrus teilen. Da gefällt mir der Spruch. Geteilte Freude, doppelte Freude. Lesen wir mal weiter. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus. Es geht weiter. Philippus und spricht, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt von Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Ja, nächster Tag, nächste Runde. Ich habe im Englischen nachgeguckt, was Jesus macht, ist, he's finding the Philippus und Philippus mit dem Nathanael, he finds Philippus, he finds Nathanael. Der Unterschied zwischen dem Finden und dem Finden ist, bei Jesus liegt der Fokus, also der Fokus darauf, dass er ihn findet, dass er ihn gesucht hat, dann hat er ihn gefunden, weil er ihn gesucht hat. Jesus hat ihn gefunden und es ist ein zeitliches Suchen, dem er dann endlich gefunden hat. Was der Philippus bei dem Nathanael macht, ist einfach, geht ihn hin und dann, ich habe ihn gefunden. Und da ist das Finden nicht so sehr die Zeit, sondern die Sache im Vordergrund. Warum ist das wichtig? Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Aber es ist in dem Punkt wichtig, dass Jesus dich sucht, dass das nicht nur mal eine Aktion ist, sondern dass er dich sucht, dass das ein Zeitstrahl ist. Und ich glaube, du weißt von vielen Menschen, für die du schon gebetet hast, mit denen du schon gesprochen hast und so weiter, und du hast das Gefühl, es passiert nichts, aber es ist ein Suchen. Dieses Suchen kann eine Woche, dieses Suchen kann 10 Jahre dauern, aber es ist ein Suchprozess. Und Jesus ist nicht müde geworden, diesen Suchprozess weiterzuführen. Keine Ahnung, ob es schon mal Kontakte zwischen Jesus und Philippus gegeben hat. Null Ahnung. Aber es ist ein Suchprozess. Und erwarte, dass Jesus dranbleibt. Er nicht einfach mal sagt, einmal gehört, Chance vertan, sondern dass er dranbleibt. Im Englischen gibt es einen Spruch. Each one, reach one, each one, teach one. Hört sich im Englischen super an, wenn man es im Deutschen übersetzt. Ist nicht mehr so schön, aber der Sinn ist gut. Jeder erreicht einen. Each one, reach one. Jeder erreicht einen. In diesem Falle ist es dann nachher der Philippus, der Nathanael, vorher war es der Andreas, der Petrus. Jeder erreicht einen. Each one, reach one. Aber auch each one, teach one. Jeder lehrt einen. Jeder hat jemanden, was er weitergeben kann. Ein Stückchen weit weiterbringen. Treff dich mit irgendjemandem, verbring eine Stunde Zeit mit ihm und ihr redet nicht über Fußball, Auto, schönes Wetter, sondern ihr redet über euch, über dich und über ihn und über Gott. Und du, ich garantiere dir, du hast ihn und er hat dich weitergebracht. Du brauchst den anderen und er braucht dich. Und jeder hat dir etwas zu geben und jedem hast du etwas zu geben. Selbst dem Typen, von dem du denkst, der ist langweilig unter der Sonne, aber es gibt etwas in seinem Herzen, angerührt werden kann und will. Und es gibt etwas in deinem Leben, auch wenn es noch so langweilig, noch so boring ist, was für den anderen wichtig sein kann. Und für dich ist es total normal. Ach ja, braucht man nicht drüber. Weiß nicht jeder. Du und ich, wir denken immer, das, was ich weiß, das, was wir wissen, das wissen doch alle, ist doch vollkommen selbstverständlich. Das, was ich kann, das kann doch jeder, ist doch selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass das, was du weißt, jeder weiß. Das, was du kannst, jeder kann. Sondern du hast auch jedem Menschen etwas mitzugeben, etwas zu bringen. Jeder, each one. Jeder, auch der langweiligste Typ unter der Sonne, hat etwas zu geben, soll etwas geben. Und so lebt Mission. So funktioniert es, so geht es, und das ist total persönlich. Was? Das Einfachste von der Welt, auch zu tun. Einfach einem Menschen hinzugehen, vielleicht ist er sogar in einem Umfeld, einfach diese Botschaft zu geben, weil es etwas Besonderes ist, weil es etwas Wichtiges ist, das versteht sogar ein Kind. Dann habe ich mir das so gedacht, wirklich das Einfachste von der Welt, und es ist doch für uns absolut unmöglich, es zu tun. Die Sache an sich ist absolut einfach. Die kann jeder. Das Ergebnis, es zu erreichen, hier unten vollkommen. Du hast keine Chance, diese Wahrheit in den anderen hineinzukriegen. Du hast keine Möglichkeit, einen Menschen zu bekehren. Grundvoraussetzung, das Tun, kann du und kann jeder von uns. Aber aus dieser Unmöglichkeit wird eine Verheißung, eine Zusage, indem du das machst, was wir am Anfang gelesen haben. Komm und sieh. Schau auf ihn. Der Prediger steht dem Gesuchten immer ein Stückchen weit im Weg. Wenn ich euch Jesus erklären soll, dann kann ich das in einem gewissen Maße, mehr oder weniger gut. Aber den eigentlichen Schritt, dich zu Jesus zu führen, geht auch nur in einem begrenzten Maße. Aber die Erfolgsgarantie, komm und sieh. Geh selber zu ihm hin. Ich kenne nicht das Innerste des Herzens meines Gesprächspartners. Aber ich weiß, Jesus kennt es. Und ich weiß, wenn der andere Fragen hat, andere Zweifel hat, wenn der andere Interesse hat, wenn der andere was auch immer, haben wir ja auch so ihre Vorbehalte. Was soll das? Komm und sieh. Weil du willst ja deinen Nächsten zu Jesus bringen. Du willst ihn ja nicht in die Gemeinde bringen. Du willst ihn ja nicht zu dir bringen. Du willst ihn ja zu Jesus bringen. Zu Gott persönlich bringen. Und dann sollst du natürlich ein Stückchen weit, wie ich am Anfang gesagt habe, bei Johannes, Wegweiser, Wegweiser von dir selber sein, Hinweiser zu ihm sein. Find den Spruch so gut, den Spruch, das Zitat so gut. Komm und sieh, oder komm und sieh selbst. Warst in Mallorca? Komm, fahr selber hin. Begeistert sein. Du musst es selber tun. Nimm selber mit diesem Gott, nimm selber mit diesem Jesus Kontakt auf. Dann, nachdem er das getan hat, spricht Jesus zu ihm, folge mir nach. Dann triffst du auf einmal auf den, der das Recht hat, der die absolute Autorität hat, zu gebieten. Dann bringst du deinen Freund, sage ich jetzt mal, in Kontakt mit Jesus, ist gar nicht mehr mit dabei. Du führst ihn hin zu Jesus und lässt die beiden alleine. Super! Weil dann haben die beiden nämlich ein viel vertrauteres Gespräch, als du es haben könntest. Ich glaube, ihr wisst das danach, je kleiner die Gruppe ist, desto persönlicher sind die Gespräche. Wenn wir uns zum Bibelkreis zu x Leuten treffen, alles schön, alles gut, alles wahr, und je kleiner die Gruppe wird, und wenn es nachher nur noch zwei sind, die Gespräche eigentlich am intimsten, am vertrautesten, am echtesten, wahrsten. Deshalb mein Prinzip auch, wenn ich jemanden zu Jesus bringe, abschiede ich mich. Keine. Das ist gut und das ist richtig. Dann kommt der, der in sein, in ihr Leben hineinreden kann, reden darf, reden will. Recht hat, der die Verheißung sagt, mir nach, gebe ich diesem Menschen die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Und dieser Jesus sagt, dieser Gott sagt, mir darfst du nachfolgen, mit mir darfst du weitergehen, ich bin vorangegangen, folge mir nach. Musst du nicht alleine schaffen. Sollst du nicht voranpreschen? Sollst du nicht für mich eine Schneise in dieser Welt? Folge mir nach. Ich, Jesus, bin vorangegangen. Du sollst mit mir gehen. Du sollst mir nachfolgen. Du sollst nichts alleine leisten. Brauchst du nicht. Kannst du auch gar nicht. Folge mir. Einfach. Ich weiß, einfach ist jetzt, hört sich blöd an, so nach dem Motto, ja, ist ja alles easy, ist nicht einfach, aber folge mir doch nach. Musst dir noch nicht mal alleine ausdenken. Du darfst mir Gemeinschaft haben. Das ist toll, ne? Ich weiß nicht, wie eure Chefs und so weiter so drauf sind, aber wenn die euch eine Arbeitsanweisung geben, das ist mal in meinem Fall, wenn dein Chef dir eine Arbeitsanweisung gibt, dann ist es in der Regel so, sagt ihr, mach das so, machst du das so. Und dann bist du mit deinem Projekt dann erstmal 2 Wochen beschäftigt. Dann fragt er dich irgendwann, und wie ist gelaufen? Und dann zeigst du ihm das Ergebnis. Hier ganz anders. Folge mir nach, heißt ich, Jesus, bin die ganze Zeit bei dir. Kriegst nicht mal Arbeitsanweisungen und sieh zu, ich bin die ganze Zeit bei dir. Und ich habe das schon vorbereitet für dich. Dann kann ich wirklich sagen, folge mir nur nach. Dann ist es nicht eine große Leistung, sondern dann ist es ein Nachfolgen in dem von ihm vorbereiteten Wegen. Einfach und doch schwierig, nicht? Einfach in der Hinsicht, wenn man sagt, ja, hört sich alles so toll an, das Bild verstehe ich, Jesus hat im Urwald eine Schneise geschlagen, brauche ich einfach nur durchgehen. Aber in der Praxis stehen wir dann doch so da und denken, wird das dann jetzt laufen? Das Bild verstehe ich, aber in der Praxis sind so viele Fragen da, sind so viele Unmöglichkeiten da. Und du siehst ja Jesus nicht. Körperlich nicht. Doch ist die Verheißung da. Und doch weißt du, das stimmt auch. Jetzt überlegst du in deinem Leben, ich weiß, mit Jesus unterwegs bist, und dann überlegst du, es gibt so Zeiten, da war er da, ich habe ihn gar nicht. Da war er da, und ich wusste überhaupt nichts und er hat sich mir offenbart. Und da weiß ich, da hat er auch noch Menschen in meinen Weg gestellt. Die waren auch auf einmal da, aber die waren nicht so aus dem Zufall herausgekommen, sondern als Christ bist du ja kein Einzelkämpfer, sondern als Christ bist du ja in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft hineingeboren worden, also wiedergeboren worden. Gott hat dir ja Geschwister gegeben. Der hat dir ja auch mindestens einen Menschen gegeben, den er zu dir gesandt hat, damit er dich zu Jesus bringt. Und dann hat er dir ja schon wieder neue Menschen gegeben, die du auch zu Jesus bringen sollst. Also es ist auf einmal eine, im Jugendjargon sagt man, eine Community entstanden, eine Gemeinschaft entstanden, eine Gruppe entstanden von Menschen, die auch alle das Gleiche glauben, wissen. Ist da nicht alleine. Ich habe von Missionaren gehört, von denen ich wirklich gedacht habe, das sind so die Rambo-Typen, also die geistlichen Rambo-Typen, die Einzelkämpfer, die meinen danach, sie sind in die Mission berufen worden und sie sind jetzt dafür da, das alleine durchzukämpfen. Schwierig, ist echt schwierig, weil der Plan Gottes ist ja nicht, dass du irgendwo hingesandt wirst, sondern dass du in einer Gemeinschaft wirken sollst, in einer Gemeinde, in einem Leib wirken sollst. Dann hast du Geschwister, dann hast du den Heiligen Geist, dann hast du Jesus selber, dann hast du sein Wort, dann bist du aufgefangen in einem Netz, wo du dich natürlich immer irgendwie drüber ärgern kannst, wo du irgendwie mit deinem eigenen Herz noch nicht vereinbar bist, wo dich der Bruder, die Schwester danach irgendwie kränkt oder kratzt oder sonst irgendwas, aber du bist in einer Gemeinschaft eingebunden, stärkt und die dir auch Zuversicht gibt und wo du auch weißt, war. Es ist gut, es hat sich Gott so überlegt, es ist in seinem Plan. Gott sendet Menschen zu Menschen und Gott wurde Mensch zu Menschen. Er war Mensch geworden. Jesus ist ja selber hier bei den Menschen gewesen. Gott redet ja nicht vom fernen Himmel dann auf, dass uns irgendetwas danach er sagt, sondern er war ja auch Mensch. Und folge mir nach, heißt, ich habe das alles schon durch, ich kenne das alles, ich kenne deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöten. Worüber wir im Gebet reden, ist dem nicht fremd. Das ist nicht, du erzählst einem fernen Gott irgendwelche Probleme, wo du dich nachher schämst, vielleicht oder so irgendwas, das Gefühl hast, der versteht mich nicht. Nein, der versteht dich absolut. Der weiß eine Lösung, eine Erlösung, Heilung, eine Veränderung. Gemeinschaft mit Gott ist mehr als ein schöner Gottesdienst, ist mehr als ein Dienst, der dir anvertraut wird. Gemeinschaft mit Gott ist eine Liebesbeziehung. Da hat dir einer gesagt, ich liebe dich. Ich gehe nochmal zurück auf die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. In diesem Fall auf jeden Fall viel Zeit. Mindestens das, aber ich garantiere euch noch viel mehr. Wir wissen es aus anderen Briefen, der auch eine Aufgabe für dich hat, der etwas mit dir vorhat, der dich nicht einfach nur retten will und damit ist gut, der wirklich eine Aufgabe hat für dich in dieser Welt. Letzter Abschnitt oder letzten Verse hier. Hier. Und Nathanael kommt zu ihm aus Nazareth und kommt zu ihm und spricht: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und spricht zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Wer sich fragt, was war denn unter dem Feigenbaum? Aber ich weiß, dass es für den Nathanael etwas war, was ihn überzeugt hat. Es gibt unterschiedliche Theorien. Meine Lieblingstheorie ist, Nathanael hat gebetet. Und er hat gebetet zu Gott, dann erfährt er die Erfüllung seines Gebetes. Ich weiß nicht, ob diese Theorie stimmt, aber mir ist sie die liebste, weil er wusste auf jeden Fall, ich hab dich. Und das ist jetzt keine Anklage, was du da gemacht hast unter dem Feigenbaum, sondern es ist ein Zuspruch. Ich hab gesehen, wie du unter dem Feigenbaum bist. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen Abenden, denn ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, kommt und seht. Gott offenbart sich ihm. Und er zeigt es ihm, wo wir sagen würden, jeder gesehen haben unter dem Feigenbaum. Nein, er wusste, dass das für Nathanael das Ereignis, Erlebnis war. Und deshalb denke ich auch, es stimmt. Er hat da gebetet, der hat da Gott gefragt, der wollte Offenbarung, Führung, Weisheit, vielleicht sogar, was ist das mit Jesus, was ist das mit Johannes, was läuft da jetzt gerade da hier in der Wüste und am Jordan mit? Gott hat sich ihm offenbart, sodass er es verstanden hat. Du musst es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen, aber Nathanael hat es verstanden. Wenn du von deinen Lieblingsversen der Bibel erzählst, wenn du von deinen Gebetserhörungen erzählst und ein anderer guckt dich an und denkt, ja, kein Problem, weil Gott hat es dir ja gesagt. Gott hat diesen Vers, Gott hat diese Begegnung, Gott hat diesen Bruder, Schwester zu dir gesandt, hat das geschehen lassen in deinem Leben, dir zu zeigen, dir persönlich zu zeigen, so was du es verstehst, ich sage jetzt mal übertragen auf deiner Liebessprache, in deinem Verständnis, in deinem Bewusstsein, ist er, was du brauchst. Was weißt du von Gott? Letzte Woche, wieder mal Spätschicht, Andreas kann früh nicht schlafen, habe ich mir gedacht, das nächste Wunschthema für mich, wir haben jetzt gerade unseren Thementag durch, mit der Waffenrüstung Gottes, das nächste Wunschthema von mir wäre, was wissen wir eigentlich von Gott? Habe ich in meinem Handy gegoogelt und habe einfach mal eingegeben, wir wissen oder du weißt oder, und es kam Verse nach den Versen. Bei 21 habe ich abgebrochen und habe gedacht, das sind noch mehr, das muss noch mehr, muss noch richtig, aber du weißt so viel, weil Gott ist dir offenbart. Aber von Gottes Wort darfst du es wissen. Du darfst es wissen. Gott es dir sagt. Nicht relativ, es ist absolut. Wir wissen aber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Also, Engel werden auf- und niedersteigen. Zwischen Gott und zwischen den Menschen wird es eine Verbindungsleiter. Das ist ja diese Jakobsleiter danach aus 1. Mose 28. Diese Leiter, Jesus Christus, wird die Verbindung sein der Offenbarung zwischen Gott und den Menschen. Gott offenbart sich den Menschen, dass du etwas weißt. Ich vermute, glaubst, dass du weißt. In Amos 3, Vers 7 steht, dass Gott den Propheten im Alten Testament gesagt hat, vorher gesagt hat, was er tun wird. In 1. Johannes 5, Vers 13 steht, ich will aber, dass ihr wisst, wenn du damit anfängst, zu Google-App zu suchen, alles wissen darfst. Interessant, dass Gott sich dir offenbart, dass er dir sagt, kannst du wissen. Aber er möchte es dich nicht einfach nur wissen lassen, dich mit dem Buch da alleine lassen, setz dich in die Ecke und sammel Erkenntnis, sondern lebe es in Gemeinschaft mit ihm aus. Ein reines Kopfwissen möchte tiefstes Herzenswissen. Jetzt sage ich euch, wie ihr das bekommt. Das ist die Aufgabe für heute Nachmittag und für die weitere Zukunft. Komm und sieh. Stehen wir auf und beten noch mit. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du etwas zu sagen hast und uns etwas mitteilen willst, dass wir auch darüber staunen dürfen, wie du Menschen erreicht hast und wie du uns Menschen gebrauchen möchtest, um dich anderen Menschen groß zu machen. Dich, den Retter, den Erlöser, den Heiland groß zu machen und du ihn selber begegnen willst. Wir haben eine Botschaft, aber im Endeffekt haben wir eine Person, die wir weitergeben dürfen. Wir dürfen dich weitergeben. Wir sind mit unserer Klugheit, Intelligenz, Erfahrung ganz schnell am Ende, aber dir ist alle Macht gegeben. Das ist toll und wunderbar und darüber freuen wir uns. Und in einer Zeit, wo es ja nur noch relative Wahrheiten zu geben scheint, bist du als die Wahrheit in die Welt gekommen und durch dein Wort weiterhin lebendig und offenbar. Und so bitten wir dich um viel Gnade für unsere Zeit hier noch auf dieser Welt, für unseren Dienst hier und auch für unsere Gemeinschaft mit dir. Du willst uns lehren, du willst uns begegnen, du willst uns nahe sein, du willst uns Dinge offenbaren, wirklich aufmachen, öffnen. Und da wollen wir dir einfach danken, dass du das tun willst und dich um viel gute Zeit miteinander und mit dir selber bitten, dir zu Ehren.